Wir bauen in Projekten oft auch so eine sogenannte Gatekeeper-Perspektive ein. Also man versucht sich hineinzuversetzen in diese Menschen, die immer Nein sagen und die immer Ja, aber sagen.
Am Werk. Ein Podcast der Genossenschaft Werk 762.
Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Design-Podcasts mit Frau Professor Katrin Androschin von der Agentur Embassy. Sie ist auch Professorin an der SRH für strategisches Design. Im Podcast hört ihr noch Peter und Bastian Matz. Wir werden ja mittlerweile geflutet von Informationen und ganze Informationsmüllberge türmen sich täglich oder stündlich bei jedem im Posteingang. Und jeder macht Marketing, KI unterstützt. Und wie es aber besser geht, damit man Wirkung entfalten kann, erklärt uns Katrin. Wir plädieren einfach für besseres Design, damit es auch Wirkung entfalten kann. Was meinst du dazu, Peter?
Es geht eigentlich gar nicht mehr um Kommunikation. Es ist ja nur noch eine Informationspreisgabe, also hier Tönen verlautbaren. Es geht nur noch raus und mit KI gestützt ist die Informationsmenge unbegrenzt.
Ja, wir platzen gleich mitten in das Gespräch rein. Basti erzählt gerade was über Kultur. Ich bin Miriam. Viel Spaß.
Ja, zu Recht. Also deswegen ist das Investment in Kultur ja auch eins der ersten Dinge, zumindest für mich, wenn ich über Design nachdenke, denke ich als erstes an Kulturfragen. Wie kann man erstmal Kulturen zusammenbringen und auch, selbst wenn das ein oder andere nicht meine Kultur ist, wie kann ich es aber anschlussfähig machen? Weil dafür sind wir multikulturell, zumindest in der Europäischen Union, unterwegs. Und da finde ich ganz spannend, die einfachste und grundsätzlichste aller Fragen, was ist vor diesem Hintergrund für mich eigentlich Design? Und damit tue ich mich ganz, ganz schwer, würde aber die Antwort für mich immer irgendwo im Bereich einer kulturellen Anschlussfähigkeit und individuellen Nutzbarkeit für einen jeden sehen. Da würde mich aber natürlich interessieren, liebe Katrin, was ist für dich eigentlich Design?
Ja, Design ist ganz viel. Also es gibt ja den etwas enger gefassten Designbegriff im Deutschen und im Englischen wird Design ja für jede Art von Gestaltung, von Prozessen und allem verwendet. Es ist noch viel weiter gefasst. Für mich ist aber Design, wenn ich das jetzt unabhängig von den Sprachen definiere, immer etwas, wo jemand konkret Hand anlegt, um etwas zu bauen, das letztlich dann auch was zum Positiven verändern kann, also auch zum Negativen. Aber es ist etwas, wo eine Veränderung passiert und das Design kann auch oft nur eine Metapher sein oder es kann irgendwas ganz Kleines sein, das einen Impuls auslöst, um dann wieder andere Leute anzustecken, ihnen Lust zu machen, etwas für sie unterhaltsam zu machen, damit sie es dann letztlich auch aufnehmen, verarbeiten und überlegen, was es für sie bedeutet. Design heißt auch, dass man verschiedene Werkzeuge verwenden kann, miteinander kombiniert. Also es ist auch so ein Kuratieren von Botschaften, von Bildern, von Texten und Prozessen. Und wenn man das alles gut zusammenmischt, kommt einfach ein tolles Berg.
Sag mal, ist das heute eigentlich schwieriger?
Musikstück.
Ich werde ja bombardiert. Ich habe vorhin jemand versucht, über LinkedIn zu erreichen. Da sagt er, sorry, ich habe es erst zu spät gesehen. Ich musste erst noch meine anderen Kanäle abarbeiten. dann kann man mal zwischendurch ausschalten, weil man detoxt und es einfach zu viel wird. Aber die Leute zu erreichen, ist das heute nicht weitaus schwieriger? Muss man da noch mehr Profis einsetzen, also die Pro-Pros, die jetzt in dieser Welt quasi zu Hause sind mit den ganzen Möglichkeiten? Hat sich das ganze Thema geändert? Wird es schwieriger? Wird es einfacher?
Ich glaube, man muss sicher sein, dass man die Botschaften klar zieht. Also was wollen wir sagen? Welche Werte, welche Inhalte, welche Stories wollen wir vermitteln? Und das muss man wirklich mehrfach umdrehen, um sicher zu sein, da geht die Reise hin, das ist eine Botschaft für die Zukunft. Und dann muss man es nach wie vor in verschiedenen Kanälen ausspielen oder verschiedene Kanäle kanalspezifisch dann ausgestalten. Das sind mehr geworden, absolut. Auch das muss man sich überlegen, wo investiert man mehr, wo investiert man weniger. Früher war das einfach, da gab es klassische Werbung, Radio und zwei Fernsehkanäle. Ich bin in Österreich aufgewachsen, da gab es zwei Fernsehkanäle. Und inzwischen gibt es einfach viel mehr Kanäle. Und wir müssen unbedingt in Social Media ganz viel machen. Und wir müssen uns an alle Kanäle rantrauen. Sonst wird der Space, der Ort einfach von anderen besetzt. Also man muss zunächst die Kernbotschaft und die Markenwerte und die Kommunikationsbotschaften festlegen. Und jeder Kanal hat ja so eine andere Tonalität, hat eine andere Art zu sprechen. Und manche sind formeller, manche sind sehr informell. Bei manchen steht die Person im Vordergrund, manche sind visueller. Der Natur der Sache, Instagram ist einfach visueller. Und dann muss man es entsprechend abwandeln und auf den Kanal zuschneiden. Ich glaube, man muss wirklich auch immer authentisch bleiben. Das ist ein viel benutztes Wort, aber es stimmt. Man muss nicht perfekt sein. Man kann auch Menschen kommunizieren. Und wir funktionieren am besten, wenn wir das Gefühl haben, wir sprechen mit echten Menschen oder wir hören echten Menschen zu.
Das stimmt. Also ich habe auch letztens wieder ganz viele Kanäle abgevotet, weil es mir auf die Nerven gegangen ist. Es ist einfach zu viel irgendwann. Und geblieben sind die, wo ich einen echten Mehrwert habe. Es wird wieder lokaler, weil bei mir ist es so, dass ich mehr eingrenze, je mehr es gibt. Und da muss ich mich mehr fokussieren auf einzelne. Das können auch einzelne Personen sein. Oder wie zum Beispiel die ihr da ins kalte Wasser springt, die Spreespringer, sage ich jetzt mal, ja. Das ist sympathisch und da mag ich auch mich drum bemühen, da irgendwie up to date zu bleiben. Und der Rest fliegt einfach raus und das lebt und ich bin nicht mehr so markentreu, ne? Das ist, weil es einfach sehr viel geworden ist. Wie wäre denn da eine Strategie für eine Marke, damit umzugehen?
Ja, du hast gerade was Schönes gesagt, dass du dann doch Dingen folgst oder Dinge beobachtest, die irgendwie mit deiner Lebenswelt zu tun haben. Also die Welt ist global und umso mehr muss ich schauen, dass ich mit meinem lokalen Umfeld andocke. Also lokal kann heißen, also wirklich topografisch lokal. Das kann aber auch heißen, was Interessenslagen anbelangt oder wo man einfach Menschen findet, mit denen man eine Ebene hat oder wo irgendwas klickt, wenn man zusammensitzt. Und wo, wie du auch sagtest, ein Mehrwert entsteht, wenn man miteinander spricht. Wir sind nun mal, es gibt ein Buch, das heißt, wir sind Social Animals. Wir funktionieren vor allem dann, wenn wir in sozialen Interaktionen stehen. Das hat auch Bregmann in seinem Buch Grunde gut beschrieben. Wir haben deswegen evolutionär, weil es uns gelungen ist, als Gemeinschaft zu funktionieren. Und wir reagieren aufeinander. Und das müssen wir immer wieder in Erinnerung rufen, dass das eigentlich unsere Stärke ist. Als kleine Gesellschaft, als Nachbarschaft, wenn man sich mit seinen Nachbarn gut stellt und ein schönes Verhältnis hat, tut einem gut. Aber das müssen wir auch in größeren Einheiten denken. Ländern und ich würde mal sagen weltweit. Es tut uns gut, wenn wir uns untereinander arrangieren. So sind wir
Ja,
biologisch
vielleicht.
auch.
Ich höre bei euch beiden raus, irgendwie steckt in jedem von uns ein Designer auf die eine oder andere Art und Weise. Wenn ich das jetzt aber vielleicht ein bisschen ernsthafter betreiben möchte, vielleicht auch nebenbei zu meinem Hauptberuf, Katrin, was wären da so konkrete Maßnahmen, konkrete Weiter- und Fortbildungen, wie man das lernen kann?
Also ich glaube, das Wichtigste ist ein offenes Mindset. Am wichtigsten ist es, neugierig zu sein. Das kann man nicht verordnen, aber ich kann nur neugierig sein, wenn ich so eine gewisse persönliche Sicherheit habe, dass ich auch mal was Verrücktes tun kann, dass ich mich aus dem Fenster lehnen kann mit einer Meinung, dass ich die Wahrheit aussprechen kann. Das kann ich nur in einem sicheren Kontext. Also das ist mal so eine Voraussetzung. Ich bezeichne uns Designer und Designerinnen ja oft mal auch als die Hofnarren
Ach,
unserer Zeit.
schön.
Früher durfte am Hof des Königs, des Fürsten, durfte niemand die Wahrheit sagen. Wenn er die Wahrheit sagte, wurde er vielleicht in Kerker geworfen. Nur der Hofnarr durfte das. Und er war eine wichtige Funktion. Nur so kamen die Leute an der Spitze überhaupt zu Informationen, was wirklich los ist. Also das ist mal so ein Grundmindset, das wir benötigen. Wir müssen die sein, die also sicher sein können, dass sie was aussprechen können. Muss natürlich auch ein bisschen Mut haben, Humor hilft. Und was Design Skills anbelangt, glaube ich, ist es die Fähigkeit, um die Ecke denken zu können und out of the box denken zu können. Das kann man auch schulen, indem man oft Ideenentwicklung macht, Kreation macht, Kreativtools benutzt. Das hilft alles. Die Frage, wie viel Handwerk muss jemand können, der oder die Design macht, das verändert sich ganz stark. Ich plädiere dafür, dass es schon ganz gut ist, wenn es ein Thema gibt, wo man vertieft hat, wie es handwerklich geht. Das kann irgendwie 3D oder Architektur oder Film oder auch Musik oder Produktdesign sein. Warum ist das wichtig? Weil ich kann mir mit KI sehr viel generieren lassen, aber ich brauche die Urteilsfähigkeit, ob etwas gut ist, ob etwas geeignet ist, etwas den Nerv trifft, ob es die Menschen berührt, ob es etwas ist, womit wir die Zukunft bauen können. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man irgend so eine Fähigkeit oder eine Fachrichtung hat, wo man mal ein bisschen mehr Gestaltungszeit verwendet hat. Aber es ist kein Muss.
Ja, mir fällt da zufällig und ganz uneigennützig unser Decision Design Konzept ein, ja. Weil wir da ganz, ganz stark versuchen, dieses Skill wirklich zu trainieren, weil das halt so vielseitig einsetzbar ist, diese Urteils- und Entscheidungsfähigkeit, ne? Die eben nicht nur von den kognitiven Verzerrungen abhängt, sondern auch noch von vielen anderen Faktoren. Und da braucht man eben auch Zeit für. Ne? Das lernst du nicht an einem Tag und da bekommst du vielleicht auch kein Zeugnis für, wie in der Schule. Aber es durchzieht halt alle Bereiche. Und wir haben halt für uns auch festgestellt, wir sind ja erst über die zweite Laufbahn quasi zum Design gekommen, dass uns das wirklich massiv weitergeholfen hat, uns immer wieder selbst zu beleuchten, zu reflektieren, zu hinterfragen. Und zwar auch schonungslos, so dass es auch weh tut. Und haben auf diesem Weg natürlich auch viele verloren, die das zwar im ersten Moment fancy fanden, irgendwie neue, coole Dinge zu machen, die auch laut irgendwie dastehen im Raum und irgendwie präsent sind. Aber diese ehrliche Auseinandersetzung, die haben dann eben doch nicht viele durchgehalten. Das wäre so meins, was ich noch oben drauf geben würde, du brauchst eben dieses Durchhaltevermögen, ne? Du
Absolut.
brauchst eine brutal große Resilienz, die du auch automatisch dann aufbaust, Und dafür wiederum brauchst du einen sehr, sehr starken, wir nennen das Purpose, ne? Also du brauchst irgendwas, was dich wirklich antreibt, was dich wirklich so stark motiviert zu sagen, das ist auch völlig unabhängig von Geld, Macht, Position oder Status. Das treibt dich einfach an, ne? Ich glaube, das erleichtert es massiv, das technische Handwerk am Ende des Tages dann schneller zu lernen.
Hier geht es auch darum, dass man einfach anfängt und auch hier wieder die ersten Schritte macht und es ausprobiert. Und unsere Erfahrungen sind, das finden dann alle ganz, ganz fancy, wie Basti richtigerweise sagte. Und wenn es dann an die Umsetzung geht, dann kommen wir ins tiefe Tal der Tränen und dann laufen alle weg und verstecken sich unter der Brücke. Weil dann wird's halt ungemütlich, ne? Dann kommt das große Elend mit Unterlagen erstellen und Telefonaten und nochmal nachberaten und noch mehr Unterlagen erstellen und all so ein Zeug mal jenseits von Haushaltsmittel beantragen, jedenfalls für den öffentlichen Dienst. Aber also unsere Erfahrung ist schon, es lohnt sich allemal. Und die zweite Erfahrung ist, der Großteil oder ein Teil von Design ist Red Teaming oder Blue on Blue im Grunde genommen. Inhärent im Designprozess auch zu überlegen, wie können wir das denn umsetzen? Wir haben das Fit Day genannt. Wie kriegen wir denn eine Designidee dann in die Organisation hinein? Und ein Großteil der Widerstände befindet sich eben im eigenen Lager. Und das haben wir inhärent im Prozess mit designt. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Oder gibt es da irgendwie einen Clou oder irgendeinen Bereich, wo du sagst, ja, da läuft's. Die haben es einfach drauf, da Neues zu implementieren. Die brauchen diesen Kampf gegen die internen Widerstände nicht.
Ja, wahrscheinlich ist dieser Kampf überall da. Das ist ja auch wie sowas Sicherheitscheck. Intern diese Iteration oder auch diese Diskussion auszutragen, damit man nichts übersieht. Wir bauen im Projekt oft auch so eine sogenannte Gatekeeper-Perspektive ein. Also man versucht sich hineinzuversetzen in diese Menschen, die immer Nein sagen und die immer Ja, Aber sagen. Und man versucht, diese Argumente vorweg zu denken und die Antworten sich zu überlegen. Und man muss aber auch offen sein und nicht nur verteidigen und sagen, wir haben Recht, weil, sondern man muss auch sagen, vielleicht ist da was dran. Also man muss mal kurz diesen Perspektivwechsel vornehmen. Das rüstet einen zum einen in der Diskussion, aber es lässt einen vielleicht auch so blinde Flecken finden.
Ah, sehr schön. Gatekeeper. Gatekeeper kaufe ich. Das als Submethode.
Ach, das ist ja schön, dass wir hier jemanden haben, der auch mal wirklich etwas über Design nicht nur erzählen kann, sondern Design auch lebt. Schönheit, Katrin. Wenn man etwas designt hat und dann beim Auftraggeber steht und es ihm erklärt und das alles sehr vernünftig ist und sehr schön ist und man den Mut geweckt hat hier, dass man etwas Schönes machen möchte, aber dann der Auftraggeber doch sagt, er findet das gar nicht schön. Er kann das aber irgendwie nicht richtig ausdrücken, was er nicht schön findet. Wie geht man damit um? Wie kann man sowas verändern?
Ich meine, schön ist, wenn das für Menschen gemacht ist. Für mich jetzt ganz persönlich. Man sagt ja immer, dass die Schönheit eine sehr individuelle Sache ist. Beauty is in the eye of the beholder oder so ähnlich. Was wichtig ist, dass man eine Geschmacksdiskussion weitgehend vermeidet. Denn wenn das, was visuell ist, den Entscheiderinnen und Entscheidern gefällt und sonst nichts dahinter ist, dann ist es ziemlich schwach. Was es sein muss, ist, es muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Es muss also für die gebaut sein, die es nutzen soll, die damit weiterkommen soll, die irgendwas darauf aufbauen sollen, die mitentscheiden sollen. Also man muss die Leute auch sprechfähig machen, was Visualität anbelangt. Und es gestehen sich auch viele Leute gar nicht ein, dass sie sehr wohl belesen sind und naturwissenschaftlich hier argumentieren können. Aber viele Leute sind überfordert, wenn sie visuelle Eindrücke beurteilen müssen. Und es geben nur wenige zu. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass im Designprozess immer die Warum-Frage gestellt wird und wir als Designende die Argumente mitgeben, warum etwas so aussieht. Damit diejenigen entscheiden, diese Sprache lernen können, das können die nämlich oft nicht. Das ist nicht Teil unseres klassischen Bildungssystems, auf Bilder zu beurteilen, Videos zu beurteilen, TikTok-Videos zu beurteilen. Das hat keiner gelernt. Und doch müssen wir das tun, weil Bilder sind Schüsse ins Gehirn. Das ist ein Titel eines Buches. Bilder funktionieren sofort und berühren innerhalb einer Zehntelsekunde. Ein Text ist immer noch linear. Da liest man ein Wort nach dem anderen. Und das spricht dann mehr das rationale System an. Nicht nur. Aber ein Bild, du kannst dich gar nicht wehren. Ein Bild ist sofort, er löst sofort eine Reaktion aus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch Entscheiderinnen, Entscheidern Handwerkszeug geben, visuelles Material zu beurteilen und nicht nur sagen, das gefällt mir. Ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir. Das Argument, das will ich in einem Boardroom überhaupt nicht hören.
Was meinst du mit beurteilen genau?
Naja, wenn du verschiedene Optionen hast, wie du kommunizieren kannst, in irgendeinem Kanal, bestimmten Kampagnen, Bildern, Bild-Text-Kombinationen, dann musst du argumentieren, warum die emotionale Ansprache A im Vergleich zur emotionalen Ansprache B besser funktioniert. Warum eine Bildtextschere oder neue Einsicht entsteht, weil Bild mit dem Text was mit dir macht. Oder ein reiner Text ein Gedankenbild hervorruft. Und diese Urteilsfähigkeit, die muss auf der Ebene von Leuten, die entscheiden, auch gelebt werden.
Jetzt sage ich mal ganz ketzerisch, mit anderen Worten, unser Dienstherr traut uns das alles nicht zu und möchte uns vermutlich auch keinerlei Entscheidung wirklich übertragen. Denn wenn ich an unsere Vorschriftenlandschaft denke, dann sind das wahrscheinlich an die 500.000 Seiten Text mit gefühlt 3 Bildern. Ist eine ziemlich große Schere, die da offen ist, ist mir auch klar. Wir kommen irgendwo aus einem gesetzlichen Hintergrund, alles ist gesetzlich geregelt, dann in Verordnung runtergebrochen bis hin zu zentralen Dienstvorschriften. Und auf der anderen Seite wird bei uns dieses Führen mit Auftrag beziehungsweise die Auftragstaktik verlangt. So nach dem Motto, wir überlassen dir das Wie, du Dinge umsetzt. Ich habe aber eben nur diesen ganzen Text zur Verfügung, den niemals ein Mensch einfach so verarbeiten könnte. Dafür ist das viel zu viel. Und das ist irgendwo so ein Spannungsgeflecht, dem ich immer wieder begegne. Ich habe viele Kameradinnen und Kameraden, die durchaus erkannt haben, da müssen wir irgendwie, nennen wir es ruhig Design, da müssen wir designerisch irgendwie anders ran, um auch die neue Generation, die nachwachsende Generation an Führungskräften, das irgendwie zu vermitteln, dass sie auch Verantwortung übernehmen können und wollen, Commitment. Und auf der anderen Seite haben wir diese Gesetzmäßigkeiten, und das bringen wir noch nicht über, das bringen wir noch nicht übereinander. Was könnte da ein Weg sein für uns als Bundeswehr, aber generell auch für den öffentlichen Sektor, die eben darauf angewiesen sind, sich an all diese minutiösen textlichen Barrieren irgendwo wirklich auch zu halten und doch irgendwie Design da reinzubringen.
Ja, ich meine, man muss es vor allem erstmal vermitteln. Man muss das als Auftrag sehen, diese Texte weiterzugeben. Mir fällt gerade ein Beispiel. Eine sehr nette und sehr kompetente Kollegin an einer anderen Hochschule hat letztes Jahr den Koalitionsvertrag als Magazin rausgegeben. Der aktuellen Regierung.
Wow.
Weil sie gesagt hat, niemand liest es. Und doch ist es das, was die Regierung tut. Ja. Also machen wir ein Magazin draus. Kann man sich anschauen. Sie heißt Sabine Cole mit C-O-L-E. Und da hat sie einen tollen Job gemacht. Zurzeit beschäftigt sie sich, glaube ich, mit genau dem, was du sagst, was die Texte zum Thema Sicherheit und Prepping in Design zu gießen, damit man diese Themen, ich muss sie genauer fragen, was sie, aber so in die Richtung arbeitet sie. Und genauso hat vor vielen Jahren die britische Regierung sich darum gekümmert, dass E-Government leichter wird für Bürgerinnen, für Bürger.
Okay.
Websites gebaut, wo man einfach Formulare ausfüllen kann. Das ist ja auch ein ständiger Prozess, der auch in Deutschland passiert. Also man muss die Dinge vermitteln. Man kann Informationsdesign dafür verwenden. Man kann Graphic Novels dafür verwenden und so weiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Dinge aufzubereiten, sodass sie von vielen Menschen verstanden werden und gelesen werden und auch Spaß machen.
Also sammle ich ein zu der Frage, die wir vorhin hatten, was braucht man vielleicht für Skills, wenn man Designer sein will? Ich höre da jetzt raus, man braucht auch irgendwie eine Möglichkeit, Visualisierungstechniken zu üben. Man braucht irgendwie einen Anhaltspunkt zum Thema Storytelling, also wie entwickle ich Narrative, die auch verfangen. Das ist natürlich eine super Idee.
Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Du bist ja so Grenzgängerin zwischen Design und Uni, Lehre und Marke und springst ab und zu mal in die Spree. Und ich habe dich als super sympathische Frau kennengelernt, immer gut drauf, immer freundlich, immer auf den Punkt und offen für Ideen. Du bist für mich mittlerweile so ein Prototyp für einen Designer, muss ich ja zugeben, so ein Role Model. Muss man so sein, so dass man so offen ist und vermittelnd ist?
Also ich glaube, die komplexen Fragestellungen lassen sich nur lösen, wenn man es gemeinsam tut und im Sprechen lernt, im Tun lernt, im Flow, im gemeinsamen Flow lernt. Das ist so mein Credo. Und ich glaube, es hilft auch, die Menschen zu lieben, wenn man Lösungen für Menschen sucht. Ich liebe die Menschen. Das ist das Beste, was sie haben.
Ach, toll, ja. Oh, Mensch, also mir hat das wahnsinnig viel gebracht, muss ich sagen, auch unser gemeinsames Projekt, dass wir diese wundervolle, legendäre Geschichte in Appen hatten, dank Basti, ganz großartig, und laufen uns ja immer wieder über den Weg. Basti, noch irgendwelche offenen Fragen, was euch auf dem Herzen brennt?
Ja, ich würde noch kurz Grüße raushauen an deine lieben Studis und natürlich auch an deine fantastische Kollegin
bitte.
Julia. Dir nicht nur danken wollen für die Zeit und auf hoffentlich ein baldiges Wiedersehen, vielleicht mal in deiner Embassy. Ich würde abschließen wollen mit der persönlichsten Frage wahrscheinlich an dich. Für unsere Hörerinnen und Hörer, was war, wenn du so zurückblickst auf deine sehr bewegte Karriere, der beste Tipp, der dir mal gegeben wurde, der beste Ratschlag, der dich verändert hat zu der Person, die du heute bist? Dankeschön, tschüss.
Ja, ich ob es der Beste war, ja, ich glaube, ein guter Tipp war, ist, einfach rauszugehen und so die Komfortzone zu verlassen und in andere Länder zu gehen und zu reisen und oft immer wieder neues Terrain zu beschreiten, wo einen niemand kennt und man, ja, schaut, wie man sich in dieser Situation verhält. Das hat mir immer sehr geholfen und das macht mich auch sehr entspannt. Also ich hab das Gefühl, ich habe viel gesehen und ich habe viel erlebt und ich muss da nicht immer die Person rauskehren, die immer recht hat, sondern ich kann entspannt an die Dinge gehen.
Ach, Katrin, das waren wundervolle Worte. Ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit, deine Insights, die du mit uns geteilt hast hier. Und bis zum nächsten Mal. Danke.
Ja, danke euch.
Ciao.
Bis dann. Freut mich.
Danke schön.
So, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Frau Professor Katrin Androschi mit dem Thema Design. Das war unser zweiter Teil dazu. Was ich mitnehme als erstes und wichtigstes ist das Thema der Designer als Hofnarr. Das hat mich schon sehr beeindruckt, diese Rolle. Und was nimmst du mit, Peter?
Wir müssen uns unterhalten über gewisse Dinge. Und wenn der Hofnarr der Einzige ist, der dem König etwas sagen darf, dann hat er sozusagen die psychologische Lizenz zur Irritation. Und das ist natürlich großartig.
Aber jetzt mal ehrlich, wie sieht das im Militär aus? Haben wir da die Hofnarr-Funktion?
Da haben wir die Hofnarr-Funktion, aber sie sind teilweise instrumentell eingebaut als Zukunftsentwicklung, als Forscher, als wissenschaftliche Beiräte. Die gibt es schon. Man muss nur auf sie hören.
Okay, ganz herzlichen Dank und tschüss zusammen.
Und tschüss.